über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Künstliche Intelligenz kann Texte schreiben, Bilder generieren und inzwischen auch Musik komponieren. Doch was bedeutet das für Künstlerinnen und Künstler? Ist KI ein Werkzeug, das neue kreative Möglichkeiten eröffnet, oder bedroht sie die Zukunft menschlicher Musik? Darüber sprechen wir heute mit einem Experten, der an der Schnittstelle von Musik und KI arbeitet. Wie kreativ ist eine Maschine wirklich und wie hört sich das dann an? Ich bin Johanna, schön, dass ihr beim ganzen Gespräch dabei seid. Ich melde mich heute aus Kaiserslautern. Hier ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und hier arbeitet der KI-Forscher und Musiker Dr. Stefan Baumann. Der sitzt jetzt neben mir hier schon am Schreibtisch und promptet fleißig Songs, die ihr im Hintergrund hört.
Und das ist hier Audio und dann klingt es so. Inklusive Lyrics.
Stimme.
Ehrlich gesagt, ich finde ihn schon ganz cool, aber ich generiere es halt lieber selbst. Mhm. Weißt du, ich spiele lieber selbst den Bass. Und dann derselbe Prompt auf Suno. Also Udio Suno sind halt die zwei, die auch ständig Lawsuits, also Rechtsstreit haben und so weiter und so fort. Mhm. Auch derselbe Prompt und dann sieht man schon im Hintergrund wurde hier so eine Expansion gemacht, weil Disco-esque wurde hier auf Disco-inspired mit einem Language Model halt expandiert. Also da ist ja immer so viel extra Magic hinten dran, wo man auch beim Unternehmen nicht reinguckt, ja, wie viel extra KI-Modelle etc. noch was tun. Also ist hier der Prompt schon leicht modifiziert. Hier werden auch Lyrics generiert. Hören wir da mal rein. Sprich, der Musiker in mir ist mir viel zu cheesy. Ja, also das ist für mich so ein typischer, wie man es inzestöser, ja, Mainstream, Nische, Filterbubble. Also, oh mein Gott, hier hört man irgendwie den ganzen Bias von Mainstream.
Ich fand, es klang genau nach Dua Lipa.
Ja, so halt. Ne?
Okay.
Und die Modelle haben jetzt hier keine Erklärungsfähigkeit sichtbar direkt, was gerne jetzt in der KI-Entwicklung propagiert wird. Macht die Dinge transparent, zeigt, wie du draufgekommen bist, was steckt dahinter, ist es irgendwie ja, Bias, vorurteilsbehaftet, wer ist der Künstler, gibt es nochmal eine Vergütung und so weiter. Steckt da irgendwo Dua Lipa drin, in welcher Form auch immer, im Songwriting, ist ihre Stimme irgendwie eingegangen, habt ihr einen Deal mit der, so halt. Ja, und da ist die Welt eigentlich noch ziemlich abgeschottet. Ja, wie der Informatiker sagt, Blackbox. Also du gibst den Prompt rein, es kommt ein schönes Stück Musik raus, was dir vielleicht gefällt oder nicht. Und in der Blackbox ist wahnsinnig viel KI-Technologie, die der Hersteller entwickelt hat oder Open Source verwendet. Und am Ende sind die Trainingsdaten natürlich entscheidend. Ja, also die Algorithmik weniger. Es sind die Trainingsdaten, darüber kommt die ganze Magie.
Bevor wir jetzt hier noch den nächsten Hit schreiben, wollen wir mal eine Runde durchs Haus laufen? Ich kriege eine kleine Tour und du erzählst mir, was du hier so machst.
Ja, sehr gerne. Spannendes Thema.
Hier gibt es unglaublich viele Schreibtische, umso mehr Bücher und Computer. Was genau passiert denn eigentlich hier in diesem Forschungszentrum?
Wir beforschen hier seit Ende der 80er alle Fragestellungen der künstlichen Intelligenz. Damals war das so eine politische Aktion, dass man in Deutschland gesagt hat, in Amerika und Japan kommt dieses Thema auf. Softwaresysteme, die basierend auf mathematischen Modellen und so weiter versuchen, Dinge zu tun, die man eigentlich dem Mensch zuschreibt. Beweise führen, sehen, hören, sprechen und so weiter. Und dann hat man gesagt, wir gründen in Deutschland ein Institut, was sich diesen Aufgaben widmet. Und die Gründungsstandorte waren dann Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz und Saarbrücken im Saarland. Und dann habe ich irgendwie sogar sehr zügig schon Diplomarbeit gemacht, so 1990, als alles noch ganz frisch war. Und jetzt haben wir an der Uhr gedreht und es ist irgendwie schon Jahre später und ich bin immer noch da, war dann aber auch zwischenzeitlich draußen in KI-basierten Startups. Das ist ein weiteres Modell, dass aus dem DFKI oft auch heraus Innovation entsteht, die dann in so ein typisches Startup-Ökosystem übergeht.
Okay, das ist auch gleichzeitig das Forschungszentrum der längsten Flure.
Ja, früher war ich ambitionierter Läufer und man könnte hier so manchen 100-Meter-Sprint machen. So, hier sind die Kollegen aus der Verwaltung, weil wir leben von Fördermitteln und die müssen auch mal Pause machen.
Genau. Während wir uns jetzt hier einen Kaffee machen. Stefan, sag mal, erinnerst du dich an den Moment, wo du zum ersten Mal gedacht hast, okay, wow, KI kann irgendwie vielleicht auch kreativ sein? Oder kann sie das überhaupt?
Ehrlich gesagt, hat mich das lange überhaupt nicht interessiert. Also für mich war es schon eher diese Faszination, man hat Informatik studiert, ja, und plötzlich befasst man sich mit Dingen, die normalerweise Menschen tun. Also das Interdisziplinäre fand ich wahnsinnig spannend. Und gerade in den frühen Jahren waren wir ja noch die Freaks, ja, man hat uns ja ausgelacht. Und von daher war das so mehr der Einstieg, wie geht das überhaupt? Und ich sage eigentlich immer am Ende der Interviews, was haben Sie gelernt nach 30 Jahren KI? Ich habe wahnsinnig viel über den Mensch gelernt. Das ist wirklich super, wenn man sich damit befasst, wie man etwas nachbilden kann, modellieren, wie wird es ein Mensch machen, lernt man am Ende wahnsinnig viel über sich selbst und Menschsein an sich.
Dein Forschungsgebiet ist ja KI und vor allen Dingen auch deine persönliche Interesse mit der Musik. Wie passt das denn eigentlich zusammen?
Ich glaube, das ist ein ganz persönliches Ding. Also ich lebe so eine Dualität aus. Ich kann sehr analytisch sein, sehr wissenschaftlich und in die Tiefe gehen, so einen richtigen Nerdism für Themen entwickeln. Aber andererseits bin ich auch super emotional und neurosensitiv, also eher in dieser Range, wo man ein bisschen zu viel sieht, hört, fühlt. Und daher ist kreativ sein für mich ein super Ausgleich. Und eigentlich schließen sich die beiden Sachen ja gar nicht aus. Das ergänzt sich prima. Auch wenn es erstmal manchmal komisch anmutet. Mhm. Aber eigentlich ist es für mich ideal.
Ich glaube, das ist das Erste, was Leute so denken, wenn sie an KI denken, an Zahlen und an Daten, aber nicht unbedingt an Kunst. Also wie hängt KI denn mit Musik zusammen?
Ich habe es eigentlich in der Diplomarbeit, in der Doktorarbeit, in verschiedenen Projekten immer wieder machen können. Ja, aber in unterschiedlichen Abstufungen. Also am Anfang habe ich ein System gebaut, wo man Bach-Partituren scannen konnte und dann hat die ein Keyboard am Ende gespielt. Ja? Und dafür hat man in der Mustererkennung schon KI-Methoden verwendet, gewisse mathematische Modelle. Und dann 10 Jahre später habe ich ein Musikempfehlungssystem implementiert im Rahmen der Doktorarbeit. Bevor es iTunes gab, Spotify war noch lange nicht in Sicht. Also eigentlich konnte ich schon anhand der Lyrics, des Sounds und gewisser Daten aus dem Web Menschen Musik empfehlen, die ihnen gefallen könnte. Und damals waren wir aber in der Spielzeugwelt. Es gab gar nicht so viel Daten zum Antrainieren und von daher waren das so erste imposante Ergebnisse, aber noch nicht in diesem Umfang, wie es dann später kam.
Diesen Umfang gucken wir uns gleich an, aber mach erst mal deinen Kaffee fertig.
Was möchtest du?
Super. Das war die Kaffeemaschine, noch kein KI-Musikstück, keine Sorge.
Ja, ich liebe auch Field Recording, deshalb Sound sammeln im Echten ohne KI kann einem auch wahnsinnig kreativ machen.
Erzähl mal, wie unterscheidet sich denn eine KI-Musik von der menschlichen Musik, nenne ich sie jetzt mal?
Ja, diese AB-Vergleiche, die sind immer ein bisschen fies. Und es laufen schon seit ein paar Jahren auch Versuche, wo Masterstudenten, Doktoranden in großen Studien sagen, ich habe hier 20 Stücke, 10 sind KI generiert, ich checke mal. Und ohne es jetzt irgendwie über den Kamm scheren zu können, wenn man tief im Thema Musik ist, hört man eine gewisse Sterilität irgendwann. Ich möchte es jetzt nicht als Totschlagargument verwenden, aber es ist schon so. Ja, und wir hatten ja auch am Intro ein bisschen was gehört, was KI generiert war, wo man direkt dieses Feeling von diesem Hochglanz, Hyper, Pop. Es klingt klischeehaft, aber so ein bisschen glatt und steril.
Ja.
Und wenn man jetzt irgendwie eine Indie-Produktion, Deep House aus Brooklyn oder so hört, dann hört man irgendwie direkt, okay, die Drummaschine scheppert ein bisschen. Ja, wenn man viel Musik hört, viel Musik macht, denke ich, hat man schon so ein instinkthaftes Gefühl dafür.
Als Musiker und gleichzeitig KI-Forscher hast du vorhin gesagt, das ergänzt sich ganz gut. Ich glaube, viele, oder du wurdest bestimmt in vielen Interviews auch schon gefragt, ob das unterschiedliche Welten sind, die irgendwie zusammenprallen. Für dich ist das nicht so, ne?
Es ist mittlerweile wieder dazu geworden. Also ich war ja jetzt irgendwie 30 Jahre drin, Diplomarbeit, Doktorarbeit, Projekte und so weiter und finde die Themen nach wie vor super spannend. Wir haben aktuell ein Projekt AI for Arts Education, also wie kann man mit generativer KI multimodal, also Bild, Video, Sound, Kunststudenten, Schülern pädagogisch wertvoll beibringen, was kann die KI, was sind ihre Limitationen, was ist das eigentlich, was macht es mit mir? Und das finde ich super, weil das so eine soziokulturelle, menschliche Komponente hat im Projekt, weil dass diese KI-Modelle das können, das ist für mich okay, mich beeindruckt das nicht mehr so stark. Mich interessiert mehr, was macht es mit uns, was macht es mit unserer Gesellschaft, wie ändert es Ästhetik, wo ist da die Grenze? Und ich selbst warte eigentlich darauf, dass irgendein begnadeter Künstler die gängige KI-Technologie im Bereich der Kunst hackt. Also was ich bisher sehe, ist für mich in Teilen ja absehbar imposant, wenn der Künstler wahnsinnig viel Energie ins Prompting gesteckt hat, also in die Anweisungen und dann 100 Ergebnisse hat, die kuratiert, die drei besten wählt, nochmal verfeinert. Das ist wahnsinnig anstrengend und hat oft ein schönes Ergebnis. Aber mich würde es interessieren, dass jemand wirklich diese Technologie so anders nutzt, dass was Neues passiert. Also in Analogie, ohne Trump-Computer kein Techno, obwohl der Trump-Computer soll ja Schlagzeuger ersetzen. Ja. Ohne Sampler kein Hip-Hop, keine Loops, obwohl der Sampler ein Orchester ersetzen sollte. Und ich warte immer noch auf diesen Magic Moment. Was ist das neue Genre, was für mich, aber das ist schon sehr subjektiv auch, eine Ästhetik hat, die nur mit KI geht, ja, oder irgendeinem genialen Trick oder einer Idee. Mhm. Und das Urteil ist hart, aber ich habe es bisher noch nicht gehört für mich, weil ich schon seit vielen Jahren elektronische Musik höre in allen Spielarten und mit digitalen Tools an Musik rumschnipseln ist was ganz Altes. Das gab es schon vor KI. Ja, und wenn das dann mit KI bequemer ist, dann überzeugt es mich nicht direkt.
Du hast gerade in deiner Antwort den roten Faden für unsere Folge eigentlich mal abgesteckt. Das ist perfekt. Sollen wir uns irgendwie einen Platz suchen zum Hinsetzen und dann gehen wir mal in die Tiefe rein?
Ja. Wir können uns nämlich an die hintere Dachterrasse bewegen, aber die ist viel zu heiß. Aber da schaut man schön ins Freie, kriegt gute kreative Ideen.
Oder in den Podcast-Interviews.
Das muss sein. Wir müssen über unsere Arbeit sprechen. Das ist wichtig.
Oh, wow. Ja. Schön hier oben.
Wir können wahlweise rausgucken oder Sonne ist gut für Serotonin, Vitamin D.
Okay. Mein erster Deep Dive hat so ein bisschen die Überschrift, wer braucht noch Beethoven, KI als Komponist, beziehungsweise bei dir war es ja dann Bach, hast du eben schon erzählt. Gibt es schon Hits, die komplett von Algorithmen geschrieben wurden, beziehungsweise gibt es ja, aber wie findest du die und wie viel ist da schon möglich?
Die Frage geht schon, nee, die Antwort wird schon schwierig bei der Definition von Hit. Das ist auch ein uraltes Thema. Also früher hat man schon versucht, die Formel zu finden für einen Hit, indem man den Sound analysiert, die Lyrics und so weiter, was man alles so tun kann, was man quantifizieren kann. Aber am Ende kommt der Hit halt über andere Bestandteile zustande. Was ist gerade Zeitgeist? Wie ist die Marketing-Power hinter dem Team? Ist der Künstler street credible? Ja, alles Dinge, die quantifiziert eher nicht so zur Verfügung stehen.
Okay. Der KI hat es also noch nicht geschafft.
Darüber kann man streiten. Also vor Jahren haben schon Freunde von mir in Frankreich, die diese Flow Machines erfunden haben, die haben einen Beatles-Song komplett mit KI geschrieben, also komponiert und dann mit einer echten Band gespielt. Also da muss man auch unterscheiden. Mittlerweile generieren ja viele Startups die komplette Musik. Und eigentlich ist der Prozess ja zweigeteilt. Man denkt sich etwas aus, eine Melodie, Akkorde, man kann ein Instrument spielen, man geht ins Studio und irgendwann ist das ein Stück Musik, was ein Hit werden kann. Und dieser damalige Beatles-Verschnitt-Song, der kam schon gut rüber wie ein Beatles-Song. Allerdings, weil die Band sehr gut war, die ihn eingespielt hat, weil der Sänger in Frankreich sowieso einen Indie-Status hatte als guter Sänger. Deshalb, da sind immer noch Mixturen. Und wenn dann heute so ein Deepfake-Hit wie über Voice-Cloning, man nimmt die Stimme von Drake oder Weeknd und dann gibt's einen Riesenskandal, das hat natürlich einen Trademark. Also die menschliche Stimme ist ja immer noch das stärkste Ausdrucksmittel in der Musik und das persönlichste. Und deshalb auch das, was viele Künstler am meisten interessiert bei KI-Technologie. Die eigene Stimme antrainieren, mit dem Publikum im Chor singen, wieder durch eine KI jagen. Also da sind alle sehr begeistert, weil uns das als Menschen am meisten abholt in diesem Musikkompositionsprozess.
Gerade diese rechtliche Frage ist ziemlich groß. Wie ist denn das, wenn du auf andere Musikerinnen und Musiker triffst und sagst, du bist selbst Musiker und arbeitest gleichzeitig mit KI?
Die Fragen sind ganz einfach. Andere Musiker, denen ist sofort klar, dass ich in meiner Musik nicht mit KI arbeite, weil ich noch 1000 Dinge tun muss im musikalischen Bereich, die mit KI einfach nichts zu tun haben. Ich muss besser Schlagzeug spielen, ich muss besser Songwriting machen, ich muss länger im Studio rumhängen. Aber natürlich ist immer die Frage, wie tief bist du in dem Thema? Und das ist so eine Range. Man hat Künstler, die sich über Musik ausdrücken, aber für die Kunst machen, kreativ sein so essentiell ist, dass die da nicht viel Wert drauf legen, wo der aktuelle Stand der Kunst ist. Was mich oft erreicht, das sind Fragen von Amateuren oder ganz normalen Menschen von der Straße, die Spaß haben. Also Spaß an diesem niederschwelligen Kreieren von kompletten Inhalten von Musik, Bild, Video auf einer App nebenbei an der Bushaltestelle. Das ist dann eher so, Stefan, mein Sohn hat jetzt auch so ein Hip-Hop-Crime-Rap geschrieben mit einem ganz lustigen Text. Das klingt fast wie, und dann eine Referenz. Hör's dir bitte mal an. Und dann winke ich schon immer ab und sag, das ist alles machbar. Wenn er Spaß dabei hatte, okay. Aber für mich eher dann nicht so spannend zu hören. Aber zu pädagogischen Zwecken im richtigen Rahmen angeleitet, und das ist die große Herausforderung für die Kunstpädagogen in der Schule, kann das natürlich wahnsinnige Kreativität freisetzen.
Ja. Wie sieht denn das denn aus im professionellen Bereich? Wir haben vorhin, als du gepromptet hast, war auch direkt so ein bisschen, das hört sich an wie Dua Lipa. Wem gehört denn dieses Stück, was du da gepromptet hast? Wie geht das mit den Urheberrechten? Wem gehört so ein KI-Song? Gehört es der Maschine, dem Entwickler, niemandem?
Ganz abschließend ist es noch gar nicht geklärt. Also wir haben das ja oft im Bereich von Hightech. Man prescht nach vorne, weil technologisch was geht. Und hinterher muss dann die Rechtsprechung hinterherhängen und den Rahmen schaffen. Ja, das heißt, die Unternehmen legen in Teilen ihre Trainingsdaten offen, nachdem hier und da auch der Druck massiv erhöht wurde. Wenn eine GEMA heute klagt gegen Suno Udio und sagt, Moment, da ist doch irgendwie ein Song von Alphaville raushörbar, nachverfolgbar, was ist hier los? Muss das Unternehmen Stellung beziehen. Und dann gibt es andere Anbieter, die sagen, hier ist faire Entlohnung, wir haben trainiert auf Basis von bekannten Künstlern, die haben ein Agreement gemacht, es gibt ein Revenue Share und ich denke, da geht die Reise auch hin. Also der Künstler hat Opt-in, Opt-out und sagt, okay, das nehme ich noch mit. Ja, wenn ich so ein Multigenre-Künstler bin, keine Ahnung, Shakira oder so, die sagt, meine World-Music-Phase ist rum, ich will jetzt Techno machen, aber jeder kann Shakira World-Music machen und ich partizipiere, dann ist das ein Deal, den ja ein Künstler entscheiden kann. Er lizenziert nicht mehr den einzelnen Song, sondern ein komplettes Paket. Ja, das ist mein Style. Ihr könnt 20.000 Songs generieren mit euren Prompts in diesem Style und ich partizipiere überall und habe kein Problem damit.
Was macht das mit uns oder auch mit den Musikerinnen und Musikern? Ich bleibe jetzt mal bei Shakira, die sich weiterentwickeln will in Richtung Techno. Vielleicht funktioniert das nicht so gut und alle prompten jetzt nur noch mit ihrer alten Musik. Gibt es dann überhaupt noch Individuelles oder gibt es nur das, was wir uns selber raussuchen und wir leben dann in unserer kleinen Bubble?
Ich denke, es ist immer noch ein bisschen zu früh. Also wir sind mittendrin und die Wogen schlagen zu Recht hoch. Aber wenn ich jetzt in meinem Dunstkreis der Musiker unterwegs bin, ja, also ich habe kaum Klicks auf Spotify, das ist alles eher noch Indie, irgendwo in diesem Bereich zwischen Clubmusik, DJ-Kultur, Indie-Band, dann sind alle völlig unbeeindruckt. Ja, man will Musik machen, macht Musik. Und KI ist KI. Ja. Ja, und die eigenen Kinder spielen damit rum oder irgendwelche Freunde und man lacht darüber, was eine automatisch generierte Spotify-Playlist auf einer lustigen Party ist, aber fühlt sich nicht wirklich bedroht.
Wie ist denn so dein Eindruck von der aktuellen Diskussion gerade?
Also wir reden hier ja nicht nur über Musik, sondern wir reden über solche Tätigkeiten, die eine gewisse vermeintliche menschliche Kreativität früher erfordert haben, die im Bereich der Wissensarbeit sind, die ein Artefakt erzeugen, wo man sagt, das spricht mich an, das hat eine gewisse Qualität. Und viele dieser Dinge, man nehme den ChatGPT-Erfolg über Nacht, sind völlig kommodifiziert, heißt, sind völlig im Mainstream, sind absolute tägliche Praxis. Man weiß es von der Trauerrede bis zum Förderantrag. ChatGPT hat alles geschrieben in einer guten Qualität, weil es ja auf das kollektive digitale Wissen der ganzen Menschheit zugreift und dann nur die wahrscheinlichste Fortsetzung vorschlägt. Und manchmal, wenn es keine gibt, auch wie so ein bisschen auf LSD Fantasien generiert, die man dann vorher checken sollte, bevor man damit ja mehr vorhat. Und das ist für mich so, das frustriert uns als Menschen, weil man mit diesen Tätigkeiten früher Geld verdient hat. Ja, man muss ja von was leben. Und jetzt, um den Weg zurück in die Musik zu gehen, natürlich wurde früher Fahrstuhlmusik von Menschen komponiert. Natürlich wurde früher verkaufsfördernde Discounter-Musik, die im Hintergrund läuft, von Menschen komponiert. Und die haben damit ein seriöses Geld verdient. Und diese Jobs fallen weg. Aber nicht nur im Bereich der Musik, die fallen ja überall weg. In diesem Mittelfeld der alten Kreativität. Aber ich sehe schon, dass in diesem oberen Segment wieder ein Riesenbedarf entsteht. Ja, also wenn wir da entlastet werden, effizient sind, dann wird auch Zeit freigesetzt und dann möchte man irgendwann nicht stereotypische Dinge, sondern wieder was Echtes. Und das erfordert allerdings, dass man in sehr hoher Qualität unterwegs ist.
Okay, das heißt, wir schwappen gerade so ein bisschen nach vorne und wollen das alle mal ausprobieren, aber die Welle geht dann wieder runter und wir wünschen uns nicht mehr den Mainstream, den die KI gerade hauptsächlich macht, sondern eben anderes, qualitativ Besseres?
Das ist meine Vermutung. Aber wenn man Grundlagenforschung macht, dann lebt man eigentlich immer in einer Zukunft. Mein Tagesgeschäft ist etwas, was in 10 Jahren normal sein wird. Und irgendwann verliert man den Blick. Man ist so in dieser Bubble des KI-Forschens, intellektuelle Fingerübungen. Man nimmt das normale Leben wahr, ja. Aber hat dann oft schon so eine Idee oder Vision, ja, und dann sage ich oft, was dann ab und zu so ein bisschen arrogant klingt, ist langweilig, ist durch, hier ist Längs, Backslash, es wird alles wieder analog, nur handgemacht ist das Ding, reg dich nicht auf. Aber eventuell dauert es 5 bis 10 Jahre, ja. Aber es ist nicht von mir fantasiert, es ist ja so ein bekanntes Label in Paris, hat jetzt seine kompletten digitalen Ausspielungen gestoppt und verkauft nur noch Vinyl, ja, von seinen Artists. Radikal, überhaupt nichts digital.
Ja, jeder Trend hat einen Gegentrend, klar.
Exakt.
Dann lass uns doch mal in die Technik reinschauen oder ein bisschen tiefer reingehen. Was kann die KI denn eigentlich? Also du hast mal in einem Interview gesagt, Musik ist ein Mustererkennungsprozess. Kann die KI Musik im Grunde genauso verstehen wie wir oder beziehungsweise wir trainieren ihr einfach unser Verständnis von Musik an?
Ja, es ist auf eine gewisse Art und Weise einfach anders, weil diese Maschine, solange der Strom drauf ist, einfach 800 Stunden, 1000 Stunden Musik anhört. Das schaffen wir beide ja kaum in unserer Lebenszeit irgendwie ordentlich unterzubringen. So, und wenn ich dich 20 Jahre 24/7 vollspiele mit dem gesamten Musikschatz dieses Universums, jedes YouTube-Video, dann wirst du irgendwann zur Hälfte der Zeit denken, habe ich schon mal gehört, erinnert mich an X, weil dein Gedächtnis ist riesengroß und du vergisst nichts und da fädelt nichts weg. Ja? Und dann schwingt sich automatisch über dieses massendatenmaschinelle Lernen so ein Kondensatextrakt ein, ja, weil die Info wird ja noch mitgegeben, das ist Funk, das ist Pop, weil wir Menschen ja fleißig Hashtags und Kommentare und Texte an diese Inhalte rangeheftet haben. Nur so kann die KI ja trainiert werden, dass sie zwischen Musik, Text, Video hin und her springt, zwischen den Modalitäten. Das liegt daran, dass man die massenhaft abgreifen kann, weil wir jahrelang Flickr, YouTube, Facebook, WhatsApp, Insta befüttert haben.
Wie hängt das dann wieder zusammen mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass wir dann irgendwann wieder einen Demand, sage ich jetzt mal, haben an qualitativ Neuem und auch etwas, was uns überrascht, weil die KI ja an sich nicht innovativ sein kann, sondern sie hat ja keine musikalische Idee.
Ich sehe es so, aber da scheiden sich die Geister, weil die KI kann ja beliebige Stilfusionen herbeiführen. Ja, die hat ja jetzt kein ästhetisches Empfinden, was zusammenzuckt, wenn man ja unmögliche Kombinationen generiert. Und wenn man diesen Zufall zulässt oder sie dahin promptet, dass sie das tut, dann können natürlich interessante Sachen entstehen. Aber ich bin da bei dir und deiner originären Frage, aber es ist auch ein konservatives Verständnis. Ich mag halt immer noch diesen vermeintlich genuin menschlich-schöpferischen Akt. Aber wenn man hinschaut, jede Kunst ist voll mit Referenz. Wir werden groß, wir werden sozialisiert, wir können uns nicht frei machen. Und wenn dich deine Eltern ins Museum schleppen, dann hast du Bilder im Kopf. Und wenn du zum ersten Mal Acryl-Textart machst, dann bist du geprägt. Das ist sonnenklar. Aber ich bin da schon eher oldschool und sag, mir geht's, keine Ahnung, mir geht's so schlecht nach einem Break-up. Es ist so schrecklicher Winter. Da steht mein Klavier im Bedroom-Producer-Umgebung. Ich muss jetzt einen Moll-Akkord spielen. Und weil das Klavier ewig nicht gestimmt war, weil ich so faul war, hat es so ein komisches Tuning. Und dann spiele ich noch zufällig eine falsche Bassnote und denke plötzlich, genial. Ja, und dann mache ich den Rechner an und rekorde diesen Akkord und bin im Prozess und es tut mir gut und es passiert etwas, ja, was von der KI nicht absehbar war. Also nehme ein Out-of-Tune-Piano von einem Mann der Boomer-Generation, der gut Klavier spielen kann und noch ein bisschen produzieren will und gerade schlechte Laune hat. Weißt, was ich meine? Ja. So.
Ja. Okay, das heißt, eine KI improvisieren, deiner Meinung nach nicht, aber gibt es auch andere Meinungen, mit denen du dich beschäftigst oder andere Forschende, die dann sagen, nee, ich glaube, das geht schon in die Richtung, dass auch eine künstliche Intelligenz vielleicht irgendwann mal spontan sein kann?
Es gibt diese Meinung hier und da schon und es gab auch mal diesen sensationellen Zug, ich glaube im Go war es, ja, also als diese Schach-Go KI plötzlich sensationell alle Weltmeister geschlagen hat. Hat sie früher auch schon, aber die aktuelle hat sich ja selbst beigebracht. Keine Regelwerke, kein gar nichts, einfach selbst beigebracht. Und dann gab es an irgendeiner Stelle so einen Move, den hat dann irgendwie Kasparov analysiert oder so und hat gesagt, diese Aggressivität, dieser Move, der war so innovativ, den hätte ein menschlicher Spieler nicht gespielt, weil er dieses ganze Repertoire nicht absehen kann an Permutationen. Ja, und für die KI, die hat den Zugriff auf das ganze Repertoire und hat da irgendwas gerechnet, was eher zum Erfolg führt. Aber nun ist Schach ja ein Aktionsraum mit klaren Regeln. Und bei der Musik würde ich mal sagen, ja, das sind 12 Noten in der traditionellen Stimmung. Und wir haben ein Instrumentarium, aber irgendwie ist da auch immer noch mal so ein Extra dabei. So ein neuer Move, ja.
Ein Move von Kreativität.
Ja, genau. Und ansonsten wird KI schon gerne eingesetzt als Kollaborateur. Und das ist eigentlich auch das Verständnis. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt von Drumcomputern und Samplern. Und genau so verstehen Musiker und KI-Forscher die musikgenerierende KI. Es ist ein neues technologisches Tool, was manche gern benutzt, manche nicht so sehr. Und man schaut jetzt, wo man hinkommt. Und in gewissen Bereichen ist es wirklich extrem effizient geworden. Gerade so im Produktionsprozess. Also wenn man aus einem Stück die Stimme entfernen will, wenn man ein optimales Mastering will, wenn die ganzen Filtereinstellungen optimal sein sollen. Das geht jetzt alles in einer unglaublichen Qualität. Ich habe früher an einem Kassettenrekorder gehockt, wenn ich in der Coverband Songs rausgehört habe und zuvor und zurückgespult, bis die Kassette durch war. Mittlerweile kippst du den Song rein, drückst auf den Button und hinten kommen 10 Einzelspuren raus und sagst, ja, ah, das ist der Bass, spiel mal halb so schnell, jetzt habe ich es verstanden. Generiere noch eine Partitur. Und das war früher richtig harte Forschung.
Wir können mehr in weniger Zeit. Wir haben vorhin ja auch schon drüber gesprochen, dass das, du hast gesagt, so in dem Mittelbereich dann viel einsparen wird. Bevor wir so ein bisschen in die Richtung kommen, die dunkle Seite der KI, in Anführungsstrichen nenne ich sie mal. Was würdest du sagen, du hast dich ja mit Bach beschäftigt in deinem Studium viel. Würde der KI heute verfluchen oder würde der das gut finden?
Gegebenenfalls würde er es ganz gut finden, ja. Weil er ja auch sehr analytisch, konstruktiv etc. unterwegs war. Schwierige Frage.
Viele Musikerinnen und Musiker haben ja auch schon einen offenen Brief geschrieben mit Angst vor KI. Das war auch viel bei Drehbuchautoren in Hollywood, war es ein großes Thema in den Medien. Ist es die Gefahr oder eher eine Chance oder eine Ergänzung?
Es ist schon ein Umbruch. Also man muss sich damit konfrontieren, welche eigene künstlerische Leistung nicht mehr gefragt sein wird, weil sie von der KI in einer gewissen Range genauso gut, effizient, schnell, kostenfrei erstellt werden kann. Das ist schon schockierend. Aber ich erlebe eigentlich die meisten Kreativen mit einer gewissen Neugier, schauen sie es kurz an, legen es wieder zur Seite oder steigen auch voll ein als KI-Artist und machen da auch einen sehr respektablen Job, in dem das Prompt-Engineering, kreative Prompt-Entwickeln auch wirklich wie eine Kunst betrieben wird.
Wir hatten in einer Folge genau darüber gesprochen mit einem KI-Künstler, der eben Bilder promptet. Und für den ist, er hat gesagt, für ihn ist der kreative Gedanke, der geht ja nicht verloren, nur weil ich mit einer KI arbeite. Und diese Sicht hast du auf Musik, nehme ich an, auch.
Genau. Und ein anderer spannender Move ist, dass man halt zwischen diesen Modalitäten wechseln kann. Du sprichst nicht mehr nur über Melodien und Akkorde und Instrumentierung. Du kannst natürlich direkt die passenden Visuals generieren. Du kannst ein komplett immersives Erlebnis dir vorstellen. Du kannst prompt mit allen Tools hinten dran deine ganze Show. Und das geht so natürlich, dass man da völlig neue Spielräume hat als Künstler, also on top von Multimedia, Transmedia, was weiß ich. Und auch gerade sich an diesem kollektiven Pool zu bedienen, ja, das, was die Menschheit getan hat, jenseits der Copyright etc., Urheberrechtsproblematik, dass man darin stöbern kann. Und wenn man eine gewisse Ausbildung hat oder ein Interesse an diesen Dingen, dann kommen da auch interessante Ergebnisse heraus. Das will ich gar nicht kleinreden. Für mich ist es einfach nur, ich habe 30 Jahre KI gemacht und Musik nebenbei. Und dann muss man einfach schauen, was treibt mich an und welche Ausdrucksmittel habe ich. Und dann fallen mir halt die alten ein, weil ich da noch nicht am Ende bin.
Wir haben vorhin, als wir in der Kaffeeküche waren, hast du schon so ein bisschen in die Zukunft geguckt, so ein bisschen auf die Zukunftsmusik, nenne ich es mal. Du wartest noch auf irgendwas Neues, auf jemanden, der kommt und mit dem, was wir gerade haben, den nächsten großen Durchbruch machen kann. Was genau könnte das sein?
Wenn ich es wüsste, würde ich es ja selbst tun. Das wäre ja sensationell. Aber so genial bin ich nicht. Weißt du, ich bin zufrieden mit meiner herkömmlichen Art. Ich habe experimentiert mit Voices und so, aber einfach, weil ich faul war und einfach mal im Songwriting hören wollte, wie würde es klingen mit einem gewissen Akzent, UK, Crime, Vocalspur erzeugt, angehört, wieder weggeworfen und ich brauche einen Guest-Vocalist beim nächsten Mal im Studio. Wenn ich wüsste, wie dieser Hack geht, vom Drumcomputer zu Techno, vom Sampler zu Hip-Hop, von KI-Musik zu ein Stefan Baumann-Genre, dann würde ich es direkt machen. Aber ich habe die Idee nicht. Von daher braucht man da vielleicht einen völlig anderen, frischen Zugang, weil diese Geschichten sind ja auch in Subkulturen passiert. Ja, auch aus, weil man keine Mittel hatte. Das ist oft ein Thema. Man hat keine Mittel und dann hilft Technologie oft, doch kreativ zu sein. Und diese Demokratisierung der Produktionsmittel ist immer eine gute Sache. Und das ist ja jetzt mit KI massiv. Ich zucke immer nur so ein bisschen zusammen, wenn es einhergeht mit einer gewissen Infantilisierung. Ja, also wenn man die Essenz nicht mehr so ernst nimmt bei all dem Spaß, da muss ich so ein bisschen zucken.
Ich überlege so, wo könnte es denn irgendwie hingehen oder was könnte die KI irgendwann mal machen? Kann sie einen eigenen Stil haben? Kann sie vielleicht ein völlig neues Genre entwickeln oder sowas? Wären das für dich auch so Punkte, wo du sagst, hey, das wäre mal was Neues?
Also ich sehe die großen Chancen in ganz anderen Bereichen, also jenseits des künstlerischen Ausdrucks, in so Themen wie mentale Gesundheit profitiert, und das ist erwiesen in der Forschung schon lange, von der Auseinandersetzung in der aktiven oder passiven Musiktherapie. Man kennt das im Kleinen, wenn man schlecht drauf ist und die Lieblingslieder hört oder was auch immer. Und da laufen zurzeit interessante Forschungen, wo wir jetzt auch viel mehr machen können, wo man sagen kann, in UK ist es schon so, dass man auf Verschreibung Musik hören soll, ja, bevor man abstürzt. Die Japaner interessieren sich dafür und ich habe auch sogar hier vor Ort in Kaiserslautern eine Initiative, wo wir überlegen, wie man mit verschiedenen Formen von Kunst intervenieren kann. Rechtzeitig Menschen, die mental nicht gut drauf sind. Ja, geh ins Theater, schau dir eine Kunstausstellung an, hör die richtige Musik. Und da ist halt diese Verquickung von automatischer Analyse des Contents, Befragung des Menschen, ja, was hat er für einen Musikgeschmack, wie ist er so drauf und da die Korrelation zu finden. Das finde ich spannend, weil man dann natürlich nicht für den die spezielle Musik im Studio aufnehmen muss, sondern die per App generieren kann. Ja. Ja. On the fly wird das generiert, was dir gegebenenfalls gesundheitlich eine Verbesserung bringt.
Das hatten wir mal, unsere Folgen enden immer mit einer guten Nachricht zum Ende. Und wir hatten mal eine Nachricht, da war es nämlich auch eine Studie, die geforscht hat zu Genesung nach einer OP. Und mit der Lieblingsmusik genest man wesentlich schneller als ohne. Deswegen, das ist schon, da gibt es viele Forschungen, die ich unglaublich spannend finde.
Exakt. Und das andere, da haben wir ja jetzt auch ein Projekt, also im pädagogischen Bereich ist es natürlich auch super, dass ein kunstvermittelnder Pädagoge mit diesem Wechsel zwischen all den Modalitäten und der Verfügbarkeit, wenn es didaktisch gut gemacht ist, und das ist noch nicht so ganz einfach, ja, weil viele Lehrer sind technikaffin, die springen schon nach vorne, andere sind eher ein bisschen skeptisch, machen es noch klassisch. Und mit solchen Sachen befassen wir uns jetzt in diesem AI for Arts Education Projekt. Und es ist noch unklar, wie das ausgeht. Also wir haben auch im Projekt öfter große Diskussionen, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man kommt. Ist man KI-Forscher, ist man Pädagoge, ist man Künstler? Da ist aber viel Potenzial. Auch wenn ich jetzt nicht direkt ein Befürworter bin von zu viel Technisierung im Unterricht, ist auf jeden Fall da ein Potenzial, dass man da effizient viele Sachen ausloten kann.
Vielleicht zum Schluss, was ist denn deine Vision für die Zukunft von KI in Klammern im Bereich der Musik? Wir haben ja ein bisschen was besprochen, aber wo stehen wir deiner Meinung nach in 10 Jahren?
Also ich würde mir wünschen, dass es seinen Platz hat, der ganz natürlich ist, dass diese Vergütungsmodelle etabliert sind, dass der Künstler frei entscheiden kann, ich habe damit kein Problem. Früher habe ich Fachschulmusik komponiert für ein bisschen extra Salär und jetzt läuft da mein Baumann-Genre-Plugin und jeder, der Spaß damit hatte, schiebt mir wieder 50 Cent rüber. Hoffentlich macht irgendein ambitionierter junger Künstler aus dem Underground diesen Mega-Move, ja, der dann später auch von anderen wahrgenommen werden kann. Und ansonsten ist so ein bisschen der Hype vorbei. Es ist normal geworden. Also nicht im Sinne eines, jeder will und ich kann jetzt auch, sondern ja, das kann man machen, mach doch. Aber ich bin jetzt motiviert, mal Klavierunterricht zu nehmen, weil ich habe so viel Musik generiert, die gut klingt, da spielt immer irgendwer Klavier. Wie geht das?
Wir sind hinter der Welle und wollen wieder das Nächste.
Ja.
Dankeschön, Stefan. Das fand ich einen super spannenden Einblick. Und an euch da draußen, die ihr zuhört, was denkt ihr? Wo landen wir in 10 Jahren? Was bedeutet das für uns als Künstlerinnen und Künstler, als Hörende? Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr so denkt. Wollen wir mal gemeinsam was prompten? Willst du den Zuhörenden mal zeigen, wie es funktioniert, also was es so schon gibt? Um zu gucken, ob ich den Weg zurück zum Büro noch finde. Das finde ich auch spannend.
Wir waren 4, Geschäftsleitung, Administration, korrekte Kaffeemaschine. Jetzt sind wir auf 3. Mhm.
Okay.
Ja.
Okay, also für alle, die schon mal was ausprobieren wollen, wir sind zurück in Stefans Büro und ich sehe auch schon ein paar Seiten. Womit kann man denn hier prompten, wenn man auch überhaupt gar keine Ahnung hat?
Also bei Udio oder Suno kann man mit irgendeiner Mailadresse sich kostenfrei registrieren und dann auch loslegen unter gewissen Limitationen. Du hast immer gewisse Credits und sowas. Hm. Aber das ist ja hier noch voll. Lass mal schauen, wenn wir hier auf Create tippen und dann kann ich gerne einen Prompt von dir eingeben.
Das Prompten, wir können ja mal ein neues Intro für unseren Podcast prompten.
Neues Intro für Podcast übermorgen, aber ein bisschen musikalischen Vibe musst du noch mitgeben.
Die Musik soll nach Zukunft, Positivität, visionäre Ideen für Technik klingen. Okay, neues Intro für Podcast übermorgen im Stil von positiver Zukunft und visionären Ideen. Und jetzt einfach create.
Gemeinsam in die Zukunft, Visionen für morgen, Gangster-Rap.
Okay, es kriegt eine andere Farbe, der Podcast zukünftig, wisst ihr jetzt schon mal Bescheid.
Wollen wir es anhören?
Los geht's.
Seid für den Spagat, der Tiernen wird fadern, nicht auch hart zu beschlagen. Platz meinen Faugen, den Reich von des Schaukens. Ich lasse nie, wir drucken dem in sich bei den Außen.
Sollen wir jetzt im AB-Vergleich diesen nochmal absetzen bei Suno?
Machen wir mal schauen, ob uns Suno auch für Gangster-Rapper hält. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Du solltest mehr mit diesen Tools spielen.
Ich glaube auch. Vor allen Dingen, also auf meine alternative Persönlichkeit ist ja offenbar Gangster-Rapperin.
Hier kommt schon der erste, das Übermorgen-Intro. Der Prompt wurde jetzt über so ein Sprachmodell im Hintergrund schon in einfachere Beschreibungen runtergebrochen. Wir haben jetzt Visionary, Hopeful, Electronic, was ja okay ist. Mhm. Aber hier guckt diese Expansion in Electronic, da liegt da hinten dran schon eine Vision von morgen, die positiv ist, ist assoziiert mit elektronischer Musik, mhm, weißt du? Und das ist ja aus meiner Sicht schon den Prompt verfälscht. Ja. Oder auch nicht.
Richtung.
Wurden wir ja nicht gefragt, ob wir das wollen.
Ja.
Weißt du? Es ist okay, aber man hätte ja fragen können. Weißt du?
Ja.
Guck mal mit den Lyrics. Die Sonne lacht auf neue Zeit.
Die Sonne lacht auf neue Zeit. Der Weg ins Morgen weit und breit.
Die sind schwer zu verdauen für mich.
Ja. Das klingt...
Fischer.
Ach du, Helene Fischer, genau, oder? Ja.
Die Frau ist positiv. Und die Elektronik findet sich in der Kicktrom. Auf einem entspannten 114 BPM Kick.
Ja, ich glaube, ich sehe mich da in dem Video langsam über ein Stoppelfeld laufen in Zeitlupe, während ich einem der Sonne entgegenlaufe und hinter mir die Dunkelheit verschwindet. Spannend, also finde ich ganz toll. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ich packe euch die Links in die Shownotes, Suno und Udio. Dankeschön, Stefan, dass ich dich hier besuchen durfte in Kaiserslautern.
Vielen Dank, dass du da warst und schöne Fragen gestellt hast.